alle sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Mann, ich habe Ihnen das eben schon zu Beginn des Gottesdienstes deutlich gemacht, wie es so zu diesem Generalthema des Gottesdienstes gekommen ist, Geborgenheit, nämlich über das Losungswort, das mir als nächstes dann der Psalm 23 von Gott gegeben wurde. Und als ich beim Psalm 23 angekommen war, das ist mir auch deutlich geworden, worüber ich gerne heute Morgen predigen möchte, nämlich über einen kurzen Vers aus dem Johannesevangelium, der das aufnimmt, was im Psalm 23 auch besprochen ist. So wollen wir hören als Predigtvers für diesen Sonntag aus Johannes 10, den Vers 11. Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich lese noch einmal. Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, danke, dass das die Wahrheit unseres Lebens sein darf. Dass du unser guter Hirte bist. Und dass wir Schafe deiner Weide sind. Gelobt und gepriesen seist du dafür. Das willst du uns heute noch einmal neu ins Gedächtnis rufen, was das zu bedeuten hat. Was das für eine wunderbare Existenz ist, wenn man Schaf in deiner Herde sein darf und wenn du der gute Hirte bist. Darüber wollen wir uns Gedanken machen in dieser Predigt, dass wir das verstehen für unser Leben. Aber wir werden es nur dann recht verstehen können, wenn du uns dieses wunderbare Wort öffnest für unser Leben. Und darum möchte ich dich bitten, Herr, für jeden Einzelnen, der gekommen ist, für seine ganz spezielle Situation, dass du dieses Wort, dass du diese Predigt hineinrufst in sein Leben und dass du durch diese Predigt groß wirst. Es wird nur gelingen, wenn du uns Segen und deinen Heiligen Geist für diese Predigt schenkst. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, unser Herr Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Und dieses Wort Hirte, dieses Symbol des Hirten, wenn wir Psychologen unter uns hätten, die könnten uns erklären, was das ist. Sie würden sie erklären, das ist so ein Archetyp, ein Urbild, das jeder Mensch versteht. Also ich denke, dass noch niemand von Ihnen den Beruf des Hirten ausgeübt hat, dass die wenigsten von Ihnen auch Schafe besessen haben. Aber was ein Hirte ist, das versteht jeder. Mit diesem Begriff können wir alle etwas anfangen. Es gibt so Begriffe, die sind einfach besetzt. Und da kann man was mit anfangen. Die Bibel arbeitet häufig mit solchen Begriffen, die, wie gesagt, von den Psychologen Archetypen genannt werden, Urbilder. So ist zum Beispiel so ein anderes Urbild der König. Also wenn in der Bibel davon die Rede ist, dass Gott der Herr der König ist, dann wissen wir auch sofort alle, was damit gemeint ist. Oder so der Begriff des Jägers. Nicht auch das ist so ein Urbild, so ein Archetyp, was tief in den Menschen verwurzelt ist. Das versteht jeder. Allerdings, über das Verstehen und das Auslegen, da muss man vorsichtig sein. Gerade wenn man dann zu dem Psychologen geht, zum Beispiel zu C.G. Jung, da können Sie das nachlesen. Wenn man dann sieht, wie die diese Urbilder, diese Archetypen dann vergewaltigen und alles mögliche Dämliche darüber sagen, was dann doch so intellektuell klingt, da muss man sehr vorsichtig sein. Wenn man diese Archetypen, diese Urbilder richtig verstehen möchte, dann muss man dahin gucken, wo die angelegt sind, nämlich in die Bibel. Und das wollen wir heute Morgen auch machen. Wir wollen dieses Bild, dieses Urbild des Hirten, dieses Archetyp auslegen aus dem Neuen Testament mit einem Wort aus dem Alten Testament. Denn dann können wir sicher sein, dass wir nicht irgendwelchen menschlichen Ideen, nicht irgendwelchen okkulten Fantasien, die es sehr häufig zu diesen Begriffen gibt, Hirte, König, zu diesen Archetypen aufsetzen, sondern dass wir wirklich bei dem bleiben, was unser Gott und Herr gemeint hat, wenn er für sich selber dieses Bild gebraucht, dass er der gute Hirte ist. Und so wollen wir heute Morgen dieses neutestamentliche Wort auslegen mit dem alttestamentlichen Wort aus Psalm 23. Und ich habe uns wie üblich drei Punkte mitgebracht über Jesus Christus, den guten Hirten. Jesus, der gute Hirte, er führt dich. Zweitens, Jesus Christus, der gute Hirte, er quickt dich. Und drittens, Jesus, der gute Hirte, schützt dich. Und diese drei Punkte habe ich abgeleitet eben aus dem Psalm 23 und da möchte ich sie jetzt mit hineinnehmen. Das erste, Jesus, der gute Hirte, er führt dich. Das verstehen wir, wenn wir den Psalm 23 lesen, und zwar die Verse 2 und 3. Sie dürfen das mitlesen, wenn Sie den Predigtzettel zur Hand haben, dürfen Sie es auch gerne anhören. Da heißt es, er weidet mich auf einer grünen Au und führet mich zu frischem Wasser. Er quicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Nun, das macht ein guter Hirte, dass er seine Schafe recht und gut führt. Weiß nicht, ob Sie das schon mal in der Lüneburger Heide oder anderswo gesehen haben, wenn dann so ein Schäfer mit seinen 200 oder 300 Schafen die Straße überquert hat, dann ist das eine Führung. Da hat man so einen Block von Wolle, da sind dann 3-4 Hunde ringsrum und dann gehen die über so eine Straße, ganz besonders schnell geht das nicht. Aber das ist schon was ganz Besonderes, wie dann so 200, 300 Tiere auf die Kommandos des Hirten hören. Die verstehen das. Man sagt ja immer, dumme Schafe, so besonders intelligent sind sie nicht. Aber die Kommandos, die kennen die irgendwann. Das kriegen schon die kleinen Lämmlein mit, die gucken, was die Mama macht, wenn folgendes Wort ertragen kann. Und dann machen die das. Und wenn die mal nicht das machen, was das Kommando sagt, wenn andere Dinge da sind, da hat der Hirte immer wieder seine Hunde und die schickt er dann los und die zücken die dann ab und zu und dann werden die wieder in den ganzen Volk mitgenommen und dann müssen sie sich wieder dieser guten Führung des Hirten ja anvertrauen. Und wenn man so einen Schafherde sich vor Augen hat, dann weiß man, es gibt so die reguläre Führung des Hirten, also das, was ich gerade beschrieben habe, wenn der Schafhirte so ruft oder wenn er seine Hunde losschickt. Aber es gibt auch so spektakuläre Führungen durch den Hirten. Also wenn dann zum Beispiel mal ein Schaf abgeirrt ist, nicht, und da sind ein paar Autos dazwischen gekommen, dann läuft das Schaf in eine ganz andere Richtung, auf einmal ist es kilometerweit weg. Dann muss der Hirte erstmal die anderen Schafe alle in Ordnung bringen, bringt die irgendwo in ein abgezäuntes Gebiet und dann muss er suchen. Das Schaf. Und dann führt das irgendwann wieder zurück. Und manchmal muss das auch retten, weil es irgendwo reingefallen ist oder sich irgendwo im Stacheldraht verhangen hat. Das sind dann so die spektakulären Führungen, die so ein Hirte tut. Und ganz so ist es bei uns auch, mit unserem Herrn und Gott in Jesus Christus. Der führt uns regulär und spektakulär. Also das Reguläre an Führung, das ist wie bei den Schafen, wenn alles so ganz normal läuft, nicht? Wenn der Schafhirte immer wieder Kommandos gibt, wenn er pfeift, wenn er ruft, wenn er Zunge schnallt, dann wissen die Schafe entweder rechts rum oder links raus oder ein bisschen schneller laufen halt. Die wissen dann, was zu tun ist halt, nicht? Das ist die reguläre Führung. Die erleben wir auch, die reguläre Führung. Und zwar, wenn wir lesen, hier im Hirtenwort in der Bibel, da haben wir reguläre Führung, wo Gott uns immer wieder sagt, was dran ist, wie wir unseren Weg zu gehen haben. Also ganz konkret zum Beispiel, gestern habe ich mich gestern Morgen an meinen Schreibtisch gesetzt und da hatte ich eine ganze Menge Arbeit, weil nächste Woche bin ich zur Evangelisation, da habe ich 5 Abende, wo ich Dienst tun darf, aber da bin ich noch nicht ganz mit fertig. Dann durfte ich noch die Predigt vorbereiten, da hatte ich ziemlich viel im Kopf nicht und eigentlich war der Tag viel zu kurz für all die Dienste, die ich jetzt noch machen musste. Und dann habe ich mich erstmal hingesetzt und habe erstmal das Losungswort gelesen, das mache ich immer so, bevor ich dann irgendwas beginne, habe das Losungswort von gestern gelesen, da stand drin, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Und da habe ich das Schaf oder Flatze gehört, jetzt nicht direkt anfangen und jetzt die zweiten Abende der Mülsengrund für die Evangelisation vorbereiten und noch die Predigt für morgen vorbereiten, sondern erstmal stille sein. Stille sein vor Gott. Noch meine Bibel lesen, noch deine Bibel lesen in aller Ruhe. Gott hilft dir. Das habe ich als Schaf gehört. Das war wunderbar. Und ich muss auch sagen, nachdem ich da eine Zeit der Stille hatte mit Gott, mit meiner Bibel lese, da war ich auf einmal ganz ruhig und dann ist alles von ganz selbst gelaufen. Das war eine wunderbare Sache. Wie wenn ich da nicht aufs Kommando meines Hirten gehört hätte, hätte ich direkt erst mal angefangen, so nach dem Motto, ich muss arbeiten, muss vorbereiten und schreiben und noch einen Computer hacken und die PowerPoint-Präsentation noch fertig machen. Nicht? Und dann irgendwann am Ende des Tages, dann mache ich so meine stille Zeit. Nein, Gott hat mir ein klares Kommando gegeben. Ich habe es gestern gehört, umgesetzt, mir ist es gut dabei gekommen. Vor dem Tag am Freitag, wiederum das Losungswort, da war ich mit mir so ein bisschen am Hadern und habe ich überlegt, eben für diese Evangelisation nächste Woche, sollst du die wirklich so richtig rannehmen? Also die haben ja 5 Themen gestellt und bei dem einen Thema ist es einfach so, da weiß ich, da wird der Planet brennen da drüben halt, nicht? Da geht es richtig zur Sache. Und ich habe mir überlegt, ist das dran? Ist das nicht dran? Da habe ich drüber gebetet und hat Gott mir das noch einmal neu im Losungswort gesagt. Meine Worte die ich in deinem Mund gelegt haben sollen, nicht von deinem Mund weichen. Das war die Losung für Freitag. Und das war für mich ganz klare Führung, zu sagen, jawohl, da gibt es nichts mehr zu überlegen. Wenn das so im Bibeltext drinsteht, dann bin ich jetzt nicht der so ein bisschen mit der Nagelschere so ein bisschen zu sagen, na, ich muss das so ein bisschen beischneiden, so ein bisschen entschärfen. Nein, dann kriegen die das ganze Programm, was eben da auch drinsteht. Das sind Führungen Gottes. Und zwar die regulären Führungen. Und das kennt ihr auch alle aus eurer Bibellese, nicht? Dass wenn ihr die Bibel lest oder das Losungswort lest, dann lest ihr das und merkt auf einmal, hoppla, da spricht der genau in meine Situation. Schön ist das, das sind die Worte, wenn man so was Auferbauendes hat, nicht? Da freut man sich drüber. Weniger schön ist das, wenn man so im Streit mit seiner Ehefrau ist, nicht? Und ich habe einem so Unrecht getan und jetzt einmal drin steht, du sollst dir vergeben. Oh Mensch, das tut ja so wenig, also das ist ja schwierig. Also ich habe es noch nie erlebt, das sage ich immer wieder, dass ich nicht genau wusste, was Gott von mir wollte. Ich habe es nur viel zu häufig nicht getan. Reguläre Führung, die wir alle erleben dürfen und die ihr auch erleben könnt. Deshalb sage ich, dass wir immer und immer und immer und immer wieder lest in der Bibel. Lest in der Bibel. Da erlebt ihr die Führung vor Erleben. Da werdet ihr merken, wie das Wort Gottes lebendig ist. Vor einigen Monaten ist eine Frau hier nach dem Gottesdienst zu mir gekommen und sagt zu mir, Herr Latzel, haben Sie eigentlich keine andere Platte drauf? Immer wieder dasselbe. Immer wieder, jeden Sonntag neu lesen Sie in der Bibel. Sage ich, nein, das ist mir ganz wichtig, das sage ich immer wieder. Und sage ich, und wenn Sie es nur wieder hören, lesen Sie denn in der Bibel? Sagt sie, nein. Dann sage ich, sehen Sie, dann muss ich das auch immer wieder weiter sagen. Halt nicht. Lest in der Bibel, damit ihr die regulären Führungen eures Lebens erfahrt. Aber Gott, und das ist das Wunderbare an unserem Gott und Herrn, der führt nicht nur regulär, sondern der führt auch spektakulär. Wenn wir dann wirklich mal in Not sind, dann ist dieser Gott auch da und dann schenkt er spektakuläre Führungen. Und da könnte ich euch erzählen von Geschichten, die mir Brüder und Schwestern erzählt haben. So eins des Eindrücklichsten ist gewesen die Geschichte eines älteren Bruders in der alten Gemeinde, dessen Vater Offizier im Zweiten Weltkrieg war. Damals ein junger Leutnant in Russland, mitten im Winter 1943. Er hat eine Kompanie zu führen, weil der Hauptmann gefallen ist. Er führt eine ganze Kompanie, hat die Verantwortung und hat er sich auf einmal in den Weiten Russlands verirrt. Es ist nachts, die haben nichts mehr, die wissen nicht, wo die feindlichen Linien sind, die wissen nicht, wo die Deutschen sind. Die stehen da, sein Kompass und die anderen Kompanten sind eingefroren, da ist nichts mehr. Und jetzt steht dieser junge Mann, gerade mal Anfang 20, mit der Verantwortung für knapp 100 andere Leute. Und jetzt muss er sagen, wie es weitergeht. Und er merkt, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich kann den nicht führen. Ich kann den nur ins Elend führen. Und das kann nur das Desaster sein. Und dann erzählt dieser Mann von seinem Vater, dann habe der sich hingekniet und dann habe er inständig vor der ganzen Kompanie gebeten und gefleht zu Gott, dass er ihn ein Zeichen senden würde. Ein Wunder, dass er sie führt. Hat er gebetet, dann steht der Offizier auf, geht weiter. Nach einigen wenigen Schritten stolpert er über ein Kabel. Das ist ein Kabel einer Telefonverbindung der deutschen Wehrmacht, wo die sehen, das ist eine Telefonverbindung. Dann gehen sie an dem Kabel nach und nach wenigen hundert Metern sind sie dann wieder bei den eigenen Stellungen und sind gerettet. Und das hat er dann immer wieder bezeugt, denn dadurch ist dieser Mann, dieser Offizier zum Glauben gekommen, dass das die Führung Gottes war. Ich habe das in meinem Leben erlebt. Ich habe ja mal 2 Jahre beim Jugendamt in Frankfurt gearbeitet. Da habe ich für das Internationale Rote Kreuz immer wieder auch Kinder entplatziert, wenn wir die Eltern gefunden hatten. Unter anderem musste ich einmal äthiopische Mädchen nach Seattle bringen, an den Vereinigten Staaten. Ich hatte 3 Mädchen, mit denen bin ich in Frankfurt in den Flieger eingestiegen. Das Jugendamt in Amerika war informiert. Ich komme freitagsnachmittags da an am Flughafen in Seattle, habe diese 3 jungen Frauen im Schlepp halt, nicht? Und am Flughafen ist niemand. Ich hatte eine Adresse, wo die Mutter wohnt, nicht? Und da bin ich ganz blauäugig dann ins Taxi gestiegen. Der Taxifahrer fragt mich dann schon, wollen Sie da wirklich hinfahren? Ich sage, sicher, hinfahren, nicht? Ich fahre dahin halt, nicht? Die Gegend wird immer düsterer, die Häuser immer verfallener. Es ist schon dunkel, ich steige mit den 3 Mädchen da aus, nicht? Gehe zu dem Haus hin und klingel und da ist niemand oder will klingeln. So ein richtiges Hochhaus. Und das Taxi ist weggefahren und ich stehe mitten in Seattle. Es ist Freitagabend und das ist so eine Slum-Gegend halt, nicht? Und mir wird immer mulmiger, denn da laufen dann nur Menschen rum, die gucken mich ganz finster an. Ich bin augenscheinlich der einzigste Weise der Gegend halt und ich merke, hoppla, jetzt habe ich ein Riesenproblem. Und dann habe ich gebetet, ich sage, Herr Jesus, jetzt bitte bring mich hier raus. Und das war jetzt nicht die super lebensbedrohliche Situation, aber ich hatte auch schon Angst. Das machst du jetzt, du hast die Verantwortung. Und wie ich gerade fertig gebetet habe, spricht eins der Mädchen auf Amharisch, also auf der Sprache ihrer Heimat in Afrika, auf Amharisch, jemanden an, der vorbeikommt, auch ein Farbiger, und der ist ebenfalls Amhare und antwortet auf Amhare. Haarewasch. Können Sie sich vorstellen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wie viele Menschen in Amerika am Haarewasch sprechen können? Der sieht das und der spricht mich dann auf Englisch an und schimpft und sagt, sind Sie eigentlich bescheuert, mit drei Frauen hier oder drei jungen Mädchen in so einen farbigen Ghetto zu kommen? Halt, das dürfen nicht sein, Sie sind ja Wahnsinn, kommen Sie jetzt erstmal mit mir nach Hause. Dann sind wir erstmal zu dem nach Hause, dann hat der geguckt und hat uns dann schließlich zu der Mutter gebracht, morgens um 5 Uhr. Aber das sind Führungen Gottes, das sind die spektakulären Führungen. Und ich denke, das könnt ihr alle auch erzählen aus eurem Leben, dass Gott eben das tut. Und das möchte ich dir zusprechen. Für deine Situation jetzt, ich weiß nicht, was dich oder was sie momentan betrifft, wo sie vielleicht nicht weiter wissen im Leben. Aber eins, das weiß ich ganz sicher, dass er, Jesus Christus, da ist und dass er dich führt. Er ist der gute Hirte. Und er führt dich gut. Er führt dich gut. Ich möchte sagen, mit einem Lied von Paul Gerhardt, nicht, befiehl du deine Wege, nicht, dieses wunderbare Lied, da heißt es in der Strophe 7, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Gib deinen Sorgen gute Nacht, ich lass dich schlafen gehen. Lass fahren, was dein Herz betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Gott sitzt im Regimente und führt alles wohl. Das möchte ich dir als erstes einfach sagen, dass du dich einfach neu geborgen wissen darfst bei unserem Herrn Gott. Er führt dein Leben wohl. Ein zweites, was dieser wunderbare, gute Hirte für uns tut, Jesus, der gute Hirte, er erquickt dich. Er erquickt dich. Das lesen wir hier im Vers 3 in diesem Psalm 23. Von dem her wollen wir das ja verstehen, dieses Johanneswort. Er erquicket meine Seele. Er erquicket meine Seele. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie das Wort Erquickung in Ihrem Sprachschatz haben, also im aktiven Sprachschatz haben. Es gibt so Dinge, wir verstehen viel, viel mehr Worte, als wir aktiv benutzen. Aber Erquickung gehört für die meisten vermutlich nicht dazu. Das ist so ein altdeutsches Wort, brauchen wir kaum. Aber das ist ein super Wort, wie ich finde. Wenn man über das Wort Erquickung nachdenkt, das ist was ganz Tolles, was Luther hier übersetzt hat. Das ist so ein Wort irgendwie, das ist so Lautmalerei, wissen Sie? In dem Wort steckt schon der Sinninhalt so ein bisschen drin. Erquickung, Erquickung. Das tut unser Herr und Gott, der erquickt uns. Da habe ich so ein Bild vor Augen, nicht, hier ist ja vom guten Hirten die Rede, nicht, wenn so ein Schaf weggelaufen ist, so ein kleines Lämmlein, jetzt wird es Nacht, es fängt furchtbar an zu regnen, es ist dunkel, und das Lämmlein läuft in so ein finsteres Tal, davon ist ja auch im Psalm 23 die Rede, nicht, es wird immer dunkler, es fängt noch mehr an zu regnen, halt, es wird immer kälter, jetzt geht der Regen auch noch in Schnee übrig, das Lämmlein ist ganz durchgefroren, weiß überhaupt nicht wohin, nicht, und dann geht es tiefer ins Tal rein, jetzt fangen die Wölfe schon an zu knurren, halt, nicht, und auf einmal ist der Hirte da, nicht? Jetzt, wo gerade Kraftlosigkeit da war, wo auf aller Schwäche da war, dann nimmt der Hirte es, macht es trocken und nimmt es unter sein Gewand und trägt es zurück. Das ist Erquickung. Dieses Gefühl, was das Lämmlein hat, eben noch furchtbare Angst und dann ist der Hirte da und nimmt es unter den Mantel und trägt es weg. Das ist Erquickung. Übrigens, das, was hier in der Bibel übersetzt wird, dieses Wort sowohl im Hebräischen wie im Griechischen, Erquickung, das heißt eigentlich wörtlich so viel wie neu beleben, neu zu Kräften kommen, neu Hoffnung schöpfen. Neu beleben, das ist Erquickung. Neu beleben, neu zu Kräften, neu zu Hoffnung kommen. Und ich weiß nicht, was vielleicht momentan deine hoffnungslose Situation ist, was deine Depression ist, das ist deine geplatzte Hoffnung, deine Enttäuschung, dein Traum ist, der sich nicht erfüllt hat, deine Traurigkeit, deine Mühseligkeit. Ich weiß nicht, was deine Sorgen sind, ich habe keine Ahnung. Aber eins weiß ich, was dir Hilfe sein kann, das ist die Erquickung durch den guten Hirten. Warum auch immer du niedergeschlagen bist, wenn du momentan dich kraftlos fühlst und denkst, es geht gar nicht weiter und ich bin schon so lange da dran oder vielleicht auch erstmalig mit der Sache, aber das ist mir alles zu groß. Er, Jesus, ist da. Dein guter Hirte. Und der erquickt dich. Übrigens, wenn Sie letzte Woche Losung gelesen haben, haben Sie das auch da schon hören dürfen. Hat Gott Ihnen ja schon mal gesagt. Lehrtext für letzten Donnerstag, also vor 4 Tagen, war Matthäus 11, Vers 28. Da ruft Jesus Christus, der Heilands ruft, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch neue Kraft zuschenken. Ich will euch neu Hoffnung. Das ist was Wunderbares. Das ist was Großartiges, dass wir so einen wunderbaren Gott haben, der uns immer wieder neu erquickt, neu Hoffnung und Kraft gibt. Ich habe da so ein Bild vor Augen. Das ist meine kleine Tochter, so mit 2 Jahren, da fuhr die sehr gerne im Bobbycar. in einem alten Pfarrhaus, einer alten Gemeinde, so eine Rampe runtergefahren war. Da hat er so ein bisschen die Kurve zu scharf genommen und fällt um und schlägt mit dem Bobbycar über sich und hat so die Knie ein bisschen aufgeschärft. Nichts Schlimmes, aber wie so kleine Kinder sind, die schreien ganz furchtbar, alles Elend der Welt bringt über sie nicht und läuft sofort rein und schreit nach der Mama halt nicht. Und die Mama kommt, nimmt sie in den Arm und in dem Moment, wo die Mama sie in den Arm nimmt, meine Frau, hört das Kind auf zu weinen langsam und alles wird besser. Das Knie ist zwar immer noch offen, halt nicht, aber alles wird besser. Hat meine Tochter Erquickung bekommen. Erquickung. Und so ist es bei Gott. Zudem dürfen wir uns flüchten, wie zu einer guten Mutter, wie in einen starken Turm und bekommen Erquickung. Jetzt werden Sie sagen, ja, Pastor Latzel, Sie immer mit Ihren Happy-End-Geschichten, nicht? Und mit dieser Oberflüchtigkeit, nicht so ein kleines Kind, was sich mal ins Knie aufstellt, aber für meine Probleme, da gibt es doch keine Lösung, nicht? Da weiß ich, wie die Leute so innerlich auf das aussprechen, nicht manchmal auch dran sind. Für meine Probleme gibt es doch keine Lösung. Glauben Sie mir, unser Herr hat für so ein kleines Mädchen mit 2 Jahren die Lösung und auch für die ganz großen Probleme. Da will ich Ihnen eine andere Geschichte erzählen. Als Pastor ist ein wunderbarer Beruf, macht man viele tolle Dinge. Aber es gibt eine Sache, da will niemand mit einem tauschen, wenn Sie nämlich ein kleines Kind beerdigen müssen. Der Moment, wenn Sie rausgehen müssen in die Friedhofshallen sind immer knallevoll, wenn Kinder beerdigt werden. Und wenn dann die Eltern sitzen, die gerade das Wichtigste verloren haben für sie auf dieser Welt und ungetröstet sind und sie stehen vor der Tür und gehen raus und müssen mit ihren Worten versuchen, diesen Menschen Kraft zu geben. Und sie gehen raus in eine Situation, wo alle nur am Heulen sind. Glauben Sie mir, da hat keiner Spaß dran. Da habe ich auch mehrere Kinder schon beerdigt. Ich denke an eine Beerdigung, da waren 6-jährige Jungen. Friedhofshalle knall vor, draußen vor der Tür, wie ich schon hinkam. Da stand der ganze Kindergarten, der ganze Grundschule, alle hatten sie die Ballons, alle kollektiv am Weinen. So, und dann kommt man hin und da soll man die Trauerpredigt halten. Da soll man was sagen über dieses Leben. Glauben Sie mir, da wird auch so jemand wie ich, der sonst immer so keine Angst hat, da wird er schon kleiner. Und dann merkt er, was soll ich denen denn geben? Wie soll ich denen denn helfen? Die gucken jetzt auf dich, was soll ich denen denn geben? Da weiß man, da gibt es nur einen. Da gibt es nur den Herrn Jesus. Und auch da fragt man sich dann manchmal, ist er denn da wirklich stark genug? Und diese Beerdigung, an die ich denke, von diesem 6-jährigen Jungen, da habe ich noch die Eltern vor mir, wie sie da gesessen haben, Vater und Mutter, in all ihrer Trauer. Und dann habe ich erzählt von Jesus Christus nichts anderes. Und am Ende des Gottesdienstes, als wir rausgehen, kommt der Vater zu mir und sagt, ich dachte nicht, dass ich diese Stunde überlebe. Ich war drauf und dran, mir heute Morgen das Leben zu nehmen, weil ich solche Angst hatte hiervon. Aber ich habe eben in diesem Gottesdienst gespürt, wie der Herr Jesus da war, wie er mich an die Hand genommen hat und wie er mich durchgetragen hat und wie er mir neue Kraft und Zuversicht gegeben hat. Das war nicht der Pastor Lotzel, das war der Herr Jesus, der da war. Der Jesus konnte einen Mann in der schlimmsten Situation seines Lebens, wo er sein Kind verloren hat, neu Kraft geben, neu erquicken. Und glauben Sie mir, wenn das möglich gewesen ist bei diesem Mann, der da sein Kind zu Grabe getragen hat. Und glauben Sie mir, das sagt keiner, weil er irgendwie dem Pastor einen Gefallen tun will und sagt, ja, ich muss jetzt noch irgendwas Nettes sagen. Das war echt, da war wirklich Jesus da. Glauben Sie mir, wenn das bei einem Vater möglich ist, der sein Kind beerdigen muss, dann ist das auch bei dir möglich. Jesus will dich erquicken. Komm her zu mir, wenn du mühselig und beladen seid, geh zu Jesus. Ich will dich erquicken. Das ist ja der Vorteil, den wir haben dürfen, wenn wir Christen sind, weil wir zu Christus gehören. Dass wir, egal wie schlimm es ist, und wir müssen auch als Christen durch schlimme und tiefe Täler durch, nicht? Wir müssen auch die Todesschattentäler erleben in unserem Leben. Aber wir haben Hilfe. Wir sind nie alleine und er ist letztlich da. Und was sind das für arme, arme Menschen, die Jesus nicht haben? Die Jesus nicht haben und in die finsteren Täler, in die Todesschattentäler hinein müssen und das durchwandern müssen, ohne einen Heiland. Und da wie die kleinen Lämmlein sind in diesem Tal und es wird dunkler und es wird kälter und die Wölfe knurren noch mehr und die kommen näher und da ist keine Rettung. Und irgendwann schlagen die Wölfe zu und fressen es auf. So sind die Menschen ohne Jesus. Aber wir sind Gott sei Dank, Jesus sei Dank nicht so, weil Jesus unser guter Hirte ist. Der ist da und er erquickt uns. Und das möchte ich noch einmal ganz neu sagen. Du darfst wissen, Jesus, der gute Hirte, er ist jetzt da in deiner Situation, bei deinem Problem, bei deiner Traurigkeit, bei deiner Schwierigkeit. Er ist da und er wird dir neue Kraft geben. Und ein drittes und letztes, was unser Herr Jesus, der gute Hirte, tut, er schützt dich, und das schließt so ein bisschen an das zweite an, er schützt dich gerade in den Katastrophen und eben auch in der ultimativen Katastrophe deines Lebens, im Tod. Da heißt es im Vers 4 in unserem Psalm 23, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröst mich. Ich habe Sie eben begrüßt mit diesem wunderbaren Wort aus dem Buch der Sprüche, Sprüche 18. Der Name des Herrn ist ein starker Turm, dorthin eilt der Fromme und ist geborgen. Sehen Sie, ich weiß nicht, ob ich bewusst in den Tod gehen werde oder vielleicht merke ich es gar nicht, dass ich irgendwie beim Mordumfall umkomme oder was ist, ich schlafe einfach irgendwann mit 90 ein und wache nicht mehr auf und bin dann direkt in der Ewigkeit. Aber eins weiß ich, wenn ich in den Tod gehe, dann heißt es für mich nicht aus oder ab ins Totenreich, ich berge mich bei Gott, der ist für mich wie ein Turm, ein sicherer Ort und Fels, weil ich an seinen Namen glaube, weil ich an seinen Namen glaube. Gott schützt mich. Gott schützt mich und Gott schützt auch dich. Übrigens, das tut er auch wieder regulär und spektakulär. Gott schützt regulär und spektakulär. Regulär wieder durch die Bibel. Das erklärt man immer den Konfirmanden so nicht, wenn wir über die 10 Gebote sprechen, da sagt man denen, die sind wie Leitplanken für den Autofahrer. Die sind ein Schutz, damit man nicht von der Straße abkommt und dass man nicht einen schlimmen Unfall leidet. Wenn es also heißt, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, das ist nichts, was ich beschneiden will, sondern das sind Sicherheitsregeln. Unser Herr und Gott, der gute Hirte, sagt, leb so, weil wenn du nicht so lebst, dann ist die Katastrophe vorgezeichnet. Dann gibt es früher oder später den Crash für dich und für andere. Dann nimmt Leben Schaden. Da schützt uns Gott durch. Aber er schützt nicht nur regulär wieder durch sein Wort, sondern er schützt auch spektakulär. Gott ist ein Gott, der große Möglichkeiten hat, nicht, der das ganze Universum mit einem Wort geschaffen hat. Der kann auch dein kleines Leben ganz leicht schützen, das hat er auch immer wieder getan. Du wirst heute Morgen nicht hier sitzen, wenn du nicht schon häufig spektakulär von unserem Herrn und Gott gerettet worden bist. Manches hast du vielleicht gemerkt in deinem Leben, manches ist dir gar nicht bewusst gewesen. Aber du darfst eins glauben, Gott hat schon ganz häufig auch spektakulär eingegriffen in dein Leben. Zum Beispiel durch seine Engel. Gott schickt uns Engel, die uns behüten auf unserem Weg, die auf uns aufpassen. Ich habe das schon mehrfach auch hier erzählt, aber ich werde nicht müde davon zu reden, von den großen Taten Gottes, die auch in meinem Leben getan hat. Ich bin junger Mann gewesen und wie die jungen Männer so sind, fuhr immer viel zu schnell Auto. Ich weiß, ich bin einmal in Dillenburg auf die A45 Autobefahr gefahren und direkt Vollgas und raus und direkt nach links überholt. Und dann wollte ich auf die nächste Spur auch rausfahren und auf einmal blockiert das Lenkrad. Ich kann das nur so bezeugen. Bei 120 geht auf einmal nichts mehr. Ich konnte nicht ruhen. Ich bin ja nur nicht schwach halt und ich konnte am Lenkrad nicht drehen. Und in der nächsten Sekunde kommt von hinten so einer mit 200 hergebrettert zum BMW. Wenn ich da rausgefahren wäre, wäre ich mausetot. Und da hat jemand das Auto festgehalten. Das kann ich nur so bezeugen. Er hat das Auto festgehalten. Da bin ich nicht rausgefahren. Danach funktionierte alles einwandfrei. Hat Gott seine Engel gesandt und hat mir da geholfen. Ich weiß noch, wie ich das mal erzählt habe in meiner alten Gemeinde, war in so einem Brüderkreis, nur ältere Brüder, die waren alle damals doppelt, manche dreimal so alt wie ich halt nicht. Da steht so ein alter Bruder auf und ich denke mir, hoppla, was gibt's denn jetzt, wenn der jetzt spricht, entweder bügelt der mich jetzt runter und sagt, das ist ja totale Wirrlehre, das gibt's nicht. Da sagt er, der war schon blind, sagt der Bruder, ich will euch was erzählen, was mir vor 14 Tagen passiert ist, ich habe es noch keinem erzählt. Da hat er erzählt, wie gesagt, ein blinder Mann, er blindet, der in seinem Haus umhergeht und seine Frau hat aus Versehen die Kellertür offen gelassen. Und er geht hin und sieht das nicht und stürzt die ganze Kellertreppe runter. Ein alter Mann von über 80 und kommt unten an und steht auf und ist nichts passiert. Keine Prellung, kein gar nichts. Das kriegt kein Stuntman hin. Schon gar nicht jemand über 80, der blind ist. Aber Gott kriegt das hin, wenn er seine Engel sendet und die ihn auffangen. Das tut Gott. Ich weiß, jetzt gibt es ja Fragen, warum hat er da nicht und hier nicht gemacht, aber ich sage euch, Gott hat es getan und guck auf dein Leben, wo Gott schon da gewesen ist, wo er dir auch spektakulär geholfen hat mit seinen Engeln. Übrigens, das ist keine Irrlehre, steht in der Bibel so, nicht Daniel in der Löwengrube, nicht der Schmeiß in die Löwengrube rein, halt nicht der König Darius, weil er ihn nicht angebetet hat, weil er treu bei Gott geblieben ist. Das ist übrigens wichtig. Das ist eine Voraussetzung, dass die Engel des Herrn, dass die kommen und helfen, dass man treu bei Gott bleibt. Die wirklich klar mit ihm gehen, das ist die Voraussetzung halt nicht, dass da wirklich die Engel kommen. Dass da Daniel in der Löwengrube halt nicht und am Tag später kommen die wieder, da lässt er gucken, was ist jetzt passiert mit dem Daniel, zerfleischt worden und sagt, nee, ist das alles in Ordnung halt nicht. Gott hat seinen Engel geschickt, der hat ihm den Mund zugehalten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, so heißt es im Psalm 34, die ihn fürchten und er hilft ihnen heraus. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Ein wunderbares Wort. Das zu wissen, der Engel des Herrn ist bei mir. Die Engel Gottes sind bei mir. Nicht Psalm 91. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten sollen auf allen deinen Wegen. Luther hat jeden Tag damit begonnen, in seinem Morgensegen. Da sagt er halt nicht, dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Das ist Wunderbares. Sich das jeden Morgen neu zu sagen, Luther war ja kein dummer Theologe halt nicht, wenn der so jeden Tag begonnen hat, nicht mit dieser Einfachheit, wie so ein kleines Kind betet, sein heiliger Engel bei mir. Der wusste, warum er das getan hat. Weil das stärkend ist, zu wissen, dass der gute Hirte Jesus Christus durch seine Engel bei ihm ist. Ich denke manchmal, das ist so wie die Hunde bei dem Hirten halt, die da sind, nicht? Die schützen dann auch manchmal, zwicken die so ein bisschen halt, aber die führen dann immer wieder gut, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und das möchte ich dir auch zusagen. Ich möchte dir zusagen, du bist nicht allein. Jesus, der gute Hirte, ist bei dir und er schützt dich. Und du darfst wissen, dass in letzter Konsequenz dir nichts passieren kann. Gar nichts. Das sage ich dir nicht zu, das sagt dir Jesus zu. Einige Verse weiter nach unserem Predigtvers heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Dir kann gar nichts passieren. Weil der Herr dieser Welt, der allmächtige Gott in Jesus Christus, dein guter Hirte ist. Und das ist so ein guter Hirte, dass er für dich sogar gestorben ist. Nicht so heißt es ja in unserem Predigtwort. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. So hat Gott, der gute Hirte, um dich gerungen, dass er in Jesus sein Leben für dich gelassen hat. Dich so geschützt hat, dass selbst deine eigenen Sünden dir nichts mehr anhaben kann, wenn du an Jesus Christus glaubst, weil du dir dann nämlich vergeben bekommst. Und wer das weiß, dass Gott einen so schützt, der weiß trotz aller Irrungen und trotz aller Niederschläge, trotz aller Probleme, dass ihm letztlich nichts passieren kann. Davon spricht auch der Psalm 23, da heißt es ganz zum Schluss, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist nichts anderes als die absolute Zuversicht in den Schutz und die Führung Gottes, die David hier ausdrückt im Heiligen Geist. Nicht? Ich werde im Hause des Herrn in der Ewigkeit bleiben für alle Zeiten. Und Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen. Das darf David wissen, weil Jesus sein guter Hirte ist. Und das darfst du auch wissen für dein Leben. Dass dir nichts passieren kann, gar nichts passieren kann, in letzter Konsequenz, trotz aller Krankheiten, die du hier vielleicht erleiden wirst, trotz aller, was weiß ich, finanziellen oder persönlichen Katastrophen, die du noch erlebst. Es kann dir letztlich nichts passieren, weil Jesus, der gute Hirte, dich schützt. Drei Punkte, die Gott dir heute Morgen noch einmal zusprechen wollte. Erstens, Jesus, der gute Hirte, führt dich. Zweitens, Jesus, der gute Hirte, erquickt dich. Und drittens, Jesus, der gute Hirte, schützt dich. Dieser gute Hirte, Jesus Christus, spricht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Wir hören ein Instrumentalstück und wollen noch einmal über das Gehörte nachdenken.